Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Wenn die ersten tödlichen Schüsse fallen, wird der Traum von Bonnie und Clyde zum mörderischen Abenteuer. Auch in der Musical-Fassung, die sich der Geschichte des Gangsterpaares widmet und ihrer Flucht aus den armseligen Verhältnissen, die keinen Lebenshunger zulassen. Unsere Reihe im Gespräch widmet sich heute dem Musical Bonnie and Clyde und der Aufführung bei den Gandersheimer Domfestspielen mit Ferdinand von Seebach, dem musikalischen Leiter dieser Festivalproduktion.
Ferdinand, es steht ja in jeder Saison eine Auswahl an Produktionen zur Diskussion. Welche Musical-Stimmungen sind gerade spannend? Welche Plots vielleicht sehr aktuell? War Bonnie und Clyde dein Favorit in der Sammlung?
Bonnie und Clyde war aus mehreren Gründen ein Favorit für mich. Einmal aus rein musikalisch-pragmatischen Gründen. Es war, als ich es gehört habe, für mich sofort ein Stück, wo ich gesagt habe, die Musik zieht, die Musik berührt einen und nimmt einen mit und ist sehr emotional, ist aber gleichzeitig für uns gut umsetzbar. Wir in Gandersheim haben wir nur kleine Produktionsmöglichkeiten. Wir können kein 30-Mann-Orchester hinstellen und wir können halt mit eigentlich höchstens 7 Musikern hier in der Regel die Musicals nur machen. Und das war für mich gut möglich mit dieser Musik, ohne sie irgendwie zu verfälschen, ohne sie nur irgendwie mit Synthesizern sozusagen zu imitieren, sondern mit Live-Instrumenten, mit akustischen Instrumenten zu spielen, ohne ihr dabei den Charakter wegzunehmen. Weil diese Musik eben sehr sich natürlich an der Musik der 30er Jahre orientiert. Nicht nur, es gibt auch ein paar modernere Rocknummern da drin, aber auch eben gerade dieser spezielle Sound der frühen Swing-Musik der 30er Jahre oder eben der Country-Musik dieser Zeit. Das waren für mich erstmal musikalische Gründe, wo ich gesagt habe, das ist gut, das kriegen wir gut hin, das macht Spaß, die Musik kommt an, die berührt die Menschen, weil sie mitreißende Songs sind, weil es gute Refrains sind, weil es eingängige Melodien sind, die aber nicht blöd sind. Das ist immer für mich ein erster Punkt, wenn wir an die Stückauswahl gehen.
Also es muss ja ansprechen, muss ja? Also die Musik muss ja was erzählen.
Die Musik muss ansprechend sein, die muss mich berühren, die muss für mich umsetzbar sein, das in allererster Linie natürlich. Wir können nicht La Traviata spielen sozusagen, wir haben kein großes Orchester mit 30 Streichern.
Schon, hier. Aber du weißt aber auch, man kann auch mit wenigen Musikern, Musikerinnen eine Traviata-Stimmung herstellen.
Könnte man, ja,
und
klar.
Da ist ja ein hochemotionaler Plot, es braucht da auch kein Big Band Sound. Vielleicht sogar sympathischer, wenn man so ein bisschen filigraner im besten
Absolut.
Sinne arbeiten kann.
Absolut. Das war erstmal der pragmatische Grund. Der andere Grund war halt, dass mich interessiert hat, wie schafft es ein Musical, eine solche Story wie die von Bonnie und Clyde zu erzählen, mit all dem, was da mitschwingt, mit all dem, was dahinter ist. Meine Assoziation war natürlich zunächst mal der alte Film von, wann ist der, 68, 67, Warren Beatty und Fay Dunaway, der mich, als ich ihn dann nochmal gesehen habe, sehr überrascht hat, wie vielschichtig, wie schwer einzuordnen der ist in seiner ganzen Machart. Das fand ich unglaublich spannend und dachte, wenn die damals so ein klasse Film daraus schon gemacht haben, der so besonders ist in seiner ganzen Art, wie ist dann erst heute ein Musical und wie können wir heute im Musical mit den Mitteln, die wir im Musical haben, so eine Geschichte erzählen und was erzählt das eigentlich und was kommt da eigentlich rüber? Ich war hauptsächlich neugierig. Ich war gespannt, wie kriegt das ein Musical hin, die Geschichte von einem Verbrecherpaar zu erzählen, mit dem man sich aber sehr, sehr schnell identifiziert, was natürlich im Musical emotional ganz leicht passiert, wie in der Oper ja auch. Man ist sofort durch die Musik, durch die Liebeslieder, die sich gegenseitig zusingen, auf der Seite dieser Menschen.
Ja, die geben alles.
Sie geben alles, genau. Und sie berühren einen und man identifiziert sich ganz leicht mit ihnen und leidet und fiebert mit ihnen mit. Und gleichzeitig weiß man aber, das sind letzten Endes zwei Verbrecher, die reihenweise Menschen auf dem Gewissen haben. Und wie sind die damit umgegangen? Wir wissen es nicht. Es gibt natürlich Quellen, es gibt vor allem die Quelle der Blanche, die Frau des Bruders von Clyde Barrow, die eben darüber geschrieben hat. Die ist natürlich auch sehr subjektive und nicht unbedingt zuverlässige Quelle in dem Sinne. Das heißt, wir können uns nur versuchen vorzustellen, wie man das natürlich bei jeder Figur macht, was passiert mit diesen Menschen eigentlich. Und das fand ich sehr spannend zu gucken, wie kriegt man das hin, diese Geschichte zu erzählen und was löst das eigentlich aus? Was passiert dann im Zuschauer? Wie weit geht der mit der Identifikation? Wie weit erschrickt er möglicherweise über die eigene Identifikation? Wie weit urteilt er über diese Menschen oder urteilt über die Gesellschaft? Landschaft, was ist da alles mit dabei? Und das fand ich erstmal spannend, ohne überhaupt das Stück noch gelesen zu haben. Ich hatte am Anfang nur die Musik, die Songs gehört, die Songs haben mich angesprochen und berührt. Ich dachte, wow, klasse. Und dann habe ich halt erst das Stück bekommen, gesehen, okay, ganz schöner Brocken, müssen wir erstmal hinkriegen.
Aber dieses Libretto, das ist ja auch ein fantastischer Text. Also weil du gerade den Film nochmal angesprochen hast, also was da alles an Details, an Kontext drinsteckt, auch über diese Zeit und die Zeitstimmung, aus der die beiden einfach auch raus wollten erstmal. Das ist ja eher ungewöhnlich in dieser Differenziertheit, auch wenn man das Figurenpanorama anguckt. Ja. Also die beiden und dann ihre Familien, ob das nun Geschwister sind, die Schwägerin, die Mütter, alte Kumpels, dass man nie so eine Chronologie hat, so die beiden starten jetzt durch, er ist relativ harmlos, dann werden sie zu Mördern, aber dass der Text selber dann immer sagt, so, Pause, wir gehen jetzt mal wieder an einen sogenannten Nebenschauplatz, der mindestens so wichtig ist. Und so gesehen ist es auch eine Geschichte, wie wurden diese beiden geprägt oder wie wird überhaupt die Gesellschaft, in der sie leben, das sind ja alles Underdogs, die ums Überleben kämpfen. Ne? Und da wird es ja dann spannend, gerade weil du auch vorhin diese hochemotionale Musik angesprochen hast. Es ist ja oft so, dass sich über Töne viel mehr und intensiver erzählen lässt als über das viele Gerede. Und dass die Musik da auch nochmal was aufmacht, so tief drin.
Es ist halt auch weniger kontrollierbar, was es sehr spannend macht, weil man tatsächlich die Emotionen, die dann da hochkommen, unter Umständen auch gar nicht will, möglicherweise. Aber sie sind da und man leidet eben mit. Und man empfindet erstmal sehr schnell, das sind sehr große Liebesballaden, die sich gegenseitig erzählen. Es gibt auch einen ziemlich albernen Liebessong wiederum da drin. Es gibt beides. Und beides macht es einem sehr nahe, weil man das kennt. Weil man natürlich selber diese Gefühle kennt. Und sieht, das sind ja ganz menschliche Figuren, mit denen man mitleiden kann, mit denen man absolut mitempfindet. Und trotzdem sieht man aber das Drama, in das sie verwickelt werden, in das sie sich verwickeln lassen, in das sie sich auch bewusst verwickeln. Sie sind hier verantwortlich. Man kann auch nicht nur sagen, ja, die böse Gesellschaft hat Schuld.
Das absolut. Macht das Stück ja das auch, das Stück auch nicht. Es sagt nur, Baby, be careful. Ja? Also es geht nicht in eine Richtung, sondern...
Es gibt Entscheidungen, die man treffen kann. Und natürlich Momente, wo man sagt, oh, ja, die Entscheidung ist tatsächlich auch nicht leicht für diese Menschen in dieser Situation. Aber dennoch ist es niemand gezwungen, zum Mörder zu werden.
Ein schönes Beispiel ist dieses Brüderpaar. Mit Diebstählen kommt man besser über die Runden als mit irgendeinem Sklavenjob, der noch schlechter bezahlt wird als überhaupt vorstellbar. Absolut, Dauernd riskiert man Prügel, Zumutung, verschwindet am besten in irgendeine dunkle Ecke.
Absolut.
Und dann der eine immer am Zweifeln ist, ob er nicht doch jetzt wieder in den häuslichen Frieden zurückkehrt und seine Frau ihn darin auch bestärkt. Ja. Und dann gibt es da so schöne Einblendungen von Kirche, Pfarrer, man soll auf das bessere Leben, JWD hoffen, spielt ja alles mit rein.
Es gibt diese starke religiöse Prägung, die in der Gesellschaft sehr stark ist, die eben sehr starke Normen vorgibt. Und gleichzeitig das, was ja auch thematisiert ist, es gibt diesen Song Made in America, diese doch sehr harte Ethik, die ja auch dahinter steht, die sagt, du kannst es schaffen, aber du bist selber verantwortlich hier. Und ob du richtig oder falsch handelst, es macht alles aus. Also du wirst verdammt oder auch nicht. Und dies ist das Land, wo du zwar alle Möglichkeiten hast, aber entsprechend auch, wenn du es nicht packst, bist du auch am Ende. Und das Land übernimmt keine Verantwortung für dich. Du wirst allein gelassen. Gleichzeitig gibt es auch eine Zeile in einem anderen Song, dieses Land ist auf Gewalt gebaut.
Friss oder stirb.
Genau, that's how the West was won, heißt es im Original, in der englischen Originalfassung. Man erkennt natürlich darunter die Begeisterung für die Waffen, die der zum Beispiel der Clyde hat, die kommt sehr stark aus dieser Gesellschaft. Und das ist ja auch das, was heute natürlich auch noch präsent ist in der amerikanischen Gesellschaft. Und lässt einen natürlich auch die ganze Zeit nachdenken. Wir haben jetzt reihenweise Requisiten, gerade erst gestern bekommen, reihenweise frische Requisitenwaffen. Und das macht was mit einem, die da alle liegen zu finden.
Das ganze Zeug dann.
Das ganze Zeug, absolut.
Es gibt ja auch die Law and Order Fraktion, ja?
Na klar. Und
dieser Sheriff oder diese ganze Jagdgesellschaft, würde ich sie fast nennen.
Absolut,
das so ist unter es. Dem Logo, ich bin das Gesetz. Ja. Es kracht eigentlich da permanent.
Absolut.
Und in der Chronologie der Ereignisse ist der Schritt zur Gewalt der erste. Ja. Nicht weiter verwunderlich.
Absolut. Also so wie es erzählt wird und wie es ja auch den Fakten entspricht, eben dieser junge Clyde hat tatsächlich wenig Chancen. Er ist von Anfang an als sehr junger Mensch schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen durch kleine Diebstähle, hier mal ein Huhn, da mal eine, was weiß ich, Kleinigkeit. ein Fahrraddiebstahl oder so. Und all das führt sehr schnell zu einer harten Restriktion. Sehr früh in den Knast gekommen, sehr früh da natürlich mit viel härterer Gewalt konfrontiert. Und aus dieser Gewalterfahrung irgendwann halt der Moment, wo er gesagt hat, ich schlage zurück. Und dann natürlich auch das Gefühl, die einzige Chance, die ich habe, ist hier auszubrechen, was auch immer. Und all das führt natürlich immer weiter in die Illegalität, macht die Strafen, die ihm drohen, immer größer, bis relativ klar ist, der wird die Todesstrafe, wenn die den erwischen. Und mit diesem Bewusstsein geht der natürlich weiter.
Das ist dieses Against All Odds, genau, ja.
Da gibt es dann irgendwann auch keine Alternative mehr. Dann ist ihm klar, okay, ich sterbe sowieso, dann gehe ich lieber in die Freiheit und töte halt weiter sozusagen, anstatt dass ich mich gleich auf einen elektrischen Stuhl begebe.
Auf der anderen Seite kontrastiert der Text ja auch diese christliche Kindheit und Jugend von Clyde mit einer zwar armseligen, aber doch ganz anders anmutende Kindheit und Jugend von Bonnie.
Absolut.
Also von daher, dass man dauernd diese Reibung hat.
Und absolut. Nee,
das ist jetzt nicht so vorgeschrieben und das machen auch die Umstände und der Kontext, ohne dass man irgendwem die Verantwortung für sein Handeln abspricht. Ja. Aber sie werden ja auch in dieses Handeln gedrängt.
Ganz sicher. Aber auch da, es ist ja eben nicht jeder Jugendliche, der damals in diesen Lagern gelebt hat, der diese ganze Gewalt erfahren hat, ist deswegen zum Verbrecher geworden. Gott sei Dank. Darum. Die Möglichkeit liegt natürlich sehr nah. Und möglicherweise ist natürlich auch dieses Verständnis, was man schnell aufbringen kann, mit ihnen auch einer der Gründe, weshalb sie natürlich so populär waren. Weil es gibt ja diese Geschichten von ihrer Beerdigung, wo Tausende von Menschen zusammengekommen sind, die Zeitungsberichte, die verfolgt wurden von allen, aus Sensationslust natürlich, aus Faszination, ein junges, hübsches Paar sozusagen, was sich den Weg durch die Welt freischießt. Da kommen alle möglichen Assoziationen auf, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwo diese Robin Hood-Geschichte sozusagen, die Guten, die jetzt den bösen Banken alles wegnehmen.
Ja, und die Rächer der Enterbten.
Die Rächer der Enterbten, auch wenn sie jetzt nicht gerade wie Robin Hood das Geld dann verteilt haben. Aber dennoch, dieses Gefühl, diese Gesellschaft ist so gnadenlos gerade zu uns, dass jemand, der dagegen rebelliert in irgendeiner Form, schon einen Heldenstatus kriegen kann. Also zumindest eine gewisse Verehrung bekommt von vielen Menschen. Und das macht ja dieses Musical am Ende auch und wir damit mit. Wir feiern die auf irgendeine Art auch noch.
Ja, seht zu, was ihr damit macht.
Ganz genau. Ich hoffe, dass man das versteht, dass wir kein Urteil darüber abgeben, dass wir versuchen, es zu erzählen und dieses Urteil letztlich unserem Publikum überlassen, zu sagen, gut, wir haben hier verschiedenste Sachen zusammengetragen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir haben unterschiedliche Figuren, die unterschiedlich auf diese Geschichte draufblicken. Wir haben auch diese Sätze drin, wo eben die Gouverneurin eben ganz klar sagt, was soll das? Die Leute halten sie für Helden, die schießen hier reihenweise Menschen tot. Das ist nicht okay. Wir können das nicht dulden. Wir müssen dagegen als Staat agieren. Auch diese Haltung kommt zu Wort von allen Seiten. Und auf der anderen Seite natürlich in der Musik noch viel mehr dann wiederum die sehr emotionalen Momente, wo man eben sich sehr nah den beiden fühlt und denkt, ah, Mensch, ja, so geht's mir auch manchmal.
Es gibt ja auch immer wieder Reibungen zwischen den Paaren in Begegnungen. Wie kriegen wir das irgendwie hin?
Ja.
Also da geht es eigentlich immer um die klassische Überlebensfrage.
Genau. Ja, und auch ganz klassische moralische Fragen. Ne? Auch da gibt es ein paar Mal den Moment, wo eben die Bonnie auf einmal sagt, ich mache nicht mehr mit, ich steige aus. Ich habe noch die Chance, das mache ich nicht. Mhm. Und dann bleibt sie aber doch bei ihm und begründet das nachher letztlich damit, aber ich liebe ihn halt so sehr. Was als Begründung erstmal völlig nachvollziehbar ist, gleichzeitig denkt man, ja gut, okay, was soll man dazu sagen?
Möglicherweise ist das ja in diesen desolaten Lebensumständen, und die werden ja nicht besser jetzt über Nacht, der einzige Halt.
Es ist ein Halt, es ist natürlich auch ein Halt, der genährt ist bei ihr durch ihren Medienkonsum sozusagen, ihre Kinoleidenschaft, ihre Sehnsucht nach dramatischen, großen Liebesgeschichten. Sie vergleicht sich natürlich mit Romeo und Julia. Sie will selber ein Star sein. Sie stellt sich vor, wie ihre große Kinoheroin Clara Bow das vielleicht gemacht hätte in so einer Situation. Sucht sich diese Identifikation. Sie ist ein junger Mensch. Sie ist Anfang 20 noch nicht mal irgendwie, als das alles passiert.
Letztendlich auf ihre Art ermutigt sie ja gleich.
Sie macht, ja, so, absolut, also, natürlich.
Da reift eigentlich in ihrer Gegenwart, im übertragenen Sinne, in Anführungszeichen, zum Mörder heran. Ja.
Ja, obwohl sie das selber wahrscheinlich nie sagen würde. Sie die ganze Zeit sagt, nein, aber ich versuche ihn doch zu stoppen. Aber eigentlich, sie pushen sich ja gegenseitig hoch dabei. Ja,
aber das sind auch spannende Duelle, die man in der Form selten in einem Musical
sehen bekommt. Absolut.
Und das übliche Herzschmerz, Eifersucht, ne, dann findet man sich irgendwann wieder oder trennt sich für den Rest der Tage. Aber nein, immer wieder quasi den Neuanfang und nochmal und try it again.
Ist faszinierend, wie es geschrieben ist, auf jeden Fall.
So gesehen Es hat auch was von einem Soziogramm.
Ja, ganz sicher. Ein Soziogramm dieser Gesellschaft, da ein Blick auf diese Gesellschaft Anfang der 30er Jahre in der Großen Depression, in der extremen Armut und im Elend da in den Südstaaten der USA, das kommt, glaube ich, ziemlich beklemmend auch rüber. Das spürt man sehr deutlich, wie es da den Menschen geht. Dennoch ist es bei uns im Stück, wir versuchen schon auch das Ganze, so schwer das sein mag, aber so wichtig das auch ist, auch mit Humor zu erzählen. Es gibt auch Momente, die einfach sehr komisch sind. Auch das ist ja auch menschlich, selbst im größten Elend. Menschen suchen das Lachen und suchen den Moment. Ja. Diese Momente haben wir auch. Wir haben die in ein paar Momenten, wir haben die aber auch in dieser Gesellschaft. Wir haben die auch in, was weiß ich, im Friseursalon von der Schwägerin, wo die Frauen zusammenkommen und tratschen und sich gegenseitig was erzählen und wie sie sich gegenseitig auch ihre Träume wiederum erzählen.
Da kommt Ironie, Lakonie, alles Mögliche alles drin, zusammen. Ja. Eigentlich ist das alles christlich, aber wir werden uns jetzt nicht hinstellen und jammern. Ja?
Genau. Ja.
Und fällt schon was ein. Nicht, dass es uns auf Dauer besser geht, aber in dem Moment bilden wir sozusagen eine wunderbare mentale Bande.
Es hilft auf jeden Fall, genau.
Wie ist das dann musikalisch? Es greift ja ganz viele vertraute historische Motive auf, also aus dem Blues, aus dem Gospel, aus dem Soul.
Ja, oder eben aus dem frühen Swing, aus dem Ragtime, da sind Momente, die drin sind, dann natürlich die Country-Musik. Das sind ja sehr viele musikalische Stile, die da reinmischen.
Wenn ich so anzitiert oder was passiert damit? Werden die einfach jetzt nochmal ganz kräftig eingefärbt?
Ich finde, dass sie sehr stilecht benutzt werden. Das heißt, sie werden gar nicht so sehr nur zitiert. Das ist ein ziemlich 1:1 Country-Song, der da kommt, wenn die Frauen untereinander sich erzählen, du musst zurück ins Gefängnis. Von der Art, wie die Musik gebaut ist, ist das ziemlich, könnte wirklich 1950 geschrieben worden sein oder 1930 und ein sehr typischer Country-Song sein. Oder eben der Hit-Song sozusagen der Show, die ist nur einen Tanz. Das ist eine Top-Swing-Ballade, wie sie 35 locker geschrieben hätte werden können von, was weiß ich, Cole Porter oder Ähnlichem. Das ist sehr stilbewusst. Also der Frank Wildhorn ist ein wahnsinnig versierter Musiker, der einerseits ein toller Theatermusiker ist, weil er eben wirklich Menschen und Charaktere sehr gut deuten kann und sie musikalisch sehr gut beschreiben kann und da die richtige Farbe für den Charakter findet. Andererseits eben mit der amerikanischen Musikgeschichte so vertraut und kann so genau und so gut diese Stile wirklich authentisch rüberbringen. Und das hat mir Spaß gemacht, das zu studieren und diese Partitur zu lesen und zu sehen, wie gut der sich einfach auskennt.
Ich gehe mir vom Text aus, der ist absolut verführerisch, sich da reinzuknien und jeder Figur eine ganz eigene Farbe zu geben in der Umgebung, in der sie nun mal lebt. Und gleichzeitig ein Stück Zeitgeschichte gleich mitschwingt.
Ja.
Du hattest das ja bei dem Pressetreffen schon angesprochen, es mehr oder weniger akustisch arbeitet.
Ja, also die Instrumente werden verstärkt, sodass sie hörbar sind, aber wir haben tatsächlich keine elektronischen Keyboards dabei. Wir haben Gitarren, Kontrabass, der auch 2-3 Mal E-Bass spielt, aber sonst relativ viel Kontrabass, Schlagzeug. 2 Reed-Spieler, die also viel Klarinette, Flöte, Saxophon zu tun haben und ein Trompeter. Und ich am Klavier.
Kraftvolle Bläser.
Definitiv, aber die Musik der 30er Jahre ist auch bläserlastig sozusagen. Es gab die Big Bands, aber auch kleinere Bands, vor allem da man eben die Musik ja nicht verstärkt hatte damals. Um einen großen Tanzsaal auf die Dauer zu füllen, brauchte man Blasinstrumente. Es funktionierte wesentlich leichter, damit den Saal zu füllen, als mit Streich oder Zupfen.
Ich meine, durch New Orleans ist man mit ganzen Bläserhorden marschiert und hat die Straßen beschallt.
Ja.
Was ja auch sehr faszinierend ist, es gibt unglaublich viele Duette.
Ja, es gibt in diesem Musical wenig Chöre tatsächlich. Es gibt nur 2-mal die größere Chorszene, die eben beide eigentlich in der Kirche spielen. Also mit dem Priester und der Gemeinde.
Naja, die passende Kulisse steht da.
Die passen extrem gut für unsere Kulisse. Und wir haben einen fantastischen Priester mit dem Dirk, der das großartig singen kann, diese Rollen. Es macht wahnsinnig Spaß, mit ihm das zu arbeiten. Und sonst haben wir sehr, sehr viele eben relativ kleine Ensembles, Duette. Manchmal gibt es noch 2-3 Figuren, die noch dazukommen. Eben die 4 Frauen im Friseursalon zum Beispiel, oder sonst eben die vielen Duette zwischen Bonnie und Clyde, die eben da sehr viel miteinander aushandeln. Oder zwischen Clyde und seinem Bruder Buck, da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Duett mit den beiden. Ja, wie soll man sagen, es ist ja oft so im Musical, die Szene führt ja meistens zu irgendeinem Song hin. Und meistens ist das der Moment, wo eben die Szene so emotional wird, dass wir eben die Musik dazu brauchen. Und dann kommt eben meistens der Song dazu. In diesem Fall, manchmal ist es nicht unbedingt nur emotional, sondern auch energetisch einfach, dass man merkt, okay, jetzt sind die beiden, zum Beispiel Clyde und sein Bruder, wie sie sich beide gegenseitig begeistert erzählen, wie toll es ist, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, was 1934 auch ein Hammer gewesen sein muss.
Das kann jetzt auch noch ein Hammer sein.
Es kann jetzt auch noch ein Hammer sein, es hat allerdings eine andere Bedeutung, denke ich heute. Aber damals ist es für jemanden in Texas, wo die Entfernungen noch gigantischer sind, wo man wirklich völlig verloren ist und wo auf einmal dieses Auto einem die Welt öffnet. Und das Gefühl hat, auf einmal Dinge sind erreichbar.
Es gibt ein Gefühl von Freiheit.
Ein ungeheures Freiheitsgefühl.
Und da wird aus dem amerikanischen Albtraum wieder der American
Dream.
Ab geht's durch die Mitte.
Und das für
der Horizont ist offen.
Der Horizont ist offen und das für eben einen Underdog oder diese beiden Underdogs, die darin endlich sehen, okay, damit haben wir auf einmal auch Macht. Haben wir das Gefühl, wir können mit so einem Auto Distanzen überbrücken. Wir können Geschwindigkeit erleben, die wir sonst nie erleben. Und die Leute schauen uns auch noch an. Die Leute bewundern uns. Weil das kommt natürlich auch. Sie haben damals Al Capone gesehen mit einem ganz tollen Auto, wie du durch die Gegend gefahren bist. So wollen wir auch bewundert werden. Das Auto ist natürlich auch ein Statussymbol, auch damals schon. Ein Symbol für Freiheit, für Macht, für Stärke. Und das zeigen auch diese Lieder großartig, was das mit so jungen Menschen macht, wie begeistert die davon sind.
On the road again,
on the road, ja, klar. Natürlich, ja klar.
So gesehen ist es ein interessanter Zufall, so wie es korportiert wird, dass sich Bonnie und Clyde bei einer Autopanne begegnen.
Das Auto spielt eine Riesenrolle. Sie begegnen sich bei einer Autopanne und sie werden im Auto ermordet am Schluss, erschossen von den Polizisten. Ja, Anfang und Ende ihrer Geschichte ist das Auto. Und Clyde ist ein grandioser Autofahrer angeblich, so wird es beschrieben. Er fährt schneller, er fährt wie der Teufel, sagen die alle. Der klaut die besten Autos, er weiß genau, welche Autos gut sind. Die Polizisten haben nicht gut genügende Autos dafür, sie kommen nicht hinterher, er fährt ihnen davon. Und er fährt auch noch anscheinend sehr gut oder sehr waghalsig. Es spielt eine sehr große Rolle, deswegen ist auch unser wichtigstes Bühnenelement eigentlich ein Auto, was man tatsächlich auch sehen kann und was eine große Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte.
So eine Blechschüssel mit einer riesengroßen Schnauze,
genau,
ne? Wo
genau.
Man vor lauter Blech nicht das Ende sieht.
Ganz genau.
Und sich zurücklehnt wie im Wohnzimmer auf dem Sofa.
Genau, genau.
So. Ja. Und dann den vollen Sound hat.
Ja.
Auf alle Fälle im letzten Sinne sauspannend. Ne?
Absolut. Spannend vor allem, also mich interessiert sehr, weil wir stecken halt zu lange schon drin. Wir haben uns jetzt 8 Wochen mit dem Stoff extrem intensiv beschäftigt, davor auch noch schon Monate. Aber jetzt untereinander eben in den Proben und bauen die ganze Zeit. Wir feilen auch immer an Szenenübergängen, an Längen, an Gewichtungen sozusagen. Mich interessiert sehr, was das für Reaktionen auslöst, dieses Stück. Wie man das empfindet, wie man das wahrnimmt, was einen berührt, was man selber für Gedanken dabei hat. Ich bin sicher, dass dabei eine Menge auch sehr unterschiedliche Gedanken entstehen können. Die interessieren mich sehr. Und das ist natürlich, wenn Theater das schafft, dann bin ich eigentlich sehr, sehr happy.
Das ist auch das, was unter anderem angesprochen wurde mit dieser Ambivalenz,
genau.
Dass man dauernd hin und her geschubst wird, wenn man glaubt, sich jetzt sowas wie eine Meinung über Person XY bilden zu können in diesem Szenario. Ne?
Man versucht
haut
ja
alles nicht so hin.
Man will es ja immer. Man will ja immer irgendwie ein Urteil haben oder das für sich irgendwie einordnen, was da so passiert ist. Und das haut halt nie hundertprozentig hin. Umso mehr interessiert es mich, wie reden die Leute darüber nachher? Was sagen die sich gegenseitig? Wie empfinden die das? Oder gehen die nur noch raus und sagen, oh, war ein netter Abend. Vielleicht, ist auch schön, immerhin. Aber vielleicht auch nicht.
Netter Abend klingt in dem Kontext also allzu dürftig.
Wäre ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr ist.
Denn eben weil die Musik emotional berührt, aufrührt und sich so richtig reindrängt, so fast intravenös, dürfte es schwierig sein, dann hinterher zu sagen, ja, es war ganz nett.
Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen mehr sein wird.
Und es sind ja auch ein paar Nummern mit Dramatik, Rock-Elementen. Wenn ich an das Plakat denke, es ballert ja auch musikalisch.
Ganz sicher. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt.
Danke fürs Gespräch und
vielen Dank auch.
Gutes Gelingen.
Danke sehr.